Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute stellen wir uns folgende Frage. Welches Gottesbild predigen wir eigentlich? Denn jede Predigt spricht nicht nur über Gott, sie zeichnet ein Bild von Gott. Sie sagt etwas darüber, wie Gott ist, wie er handelt, wie nah oder fern er ist, wie verlässlich, wie herausfordernd. Also was vermitteln wir, wenn wir predigen? Und was macht das mit den Menschen, die zuhören? Mit diesen und weiteren Fragen rund um das Gottesbild in der Predigt wollen wir uns heute beschäftigen. Wir, das bedeutet Wolf und ich.
Hallo.
Michael Herbst, emeritierter Professor für praktische Theologie und Senior Advisor am Institut zur Erforschung von Mission und Kirche.
Guten Tag zusammen.
Und Patrick Todieras, Direktor des schon erwähnten Instituts und Leiter des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau in der österreichischen Kirche.
Hallo.
Wir freuen uns auf diese Folge mit euch.
Genau. Und wie Sarah schon gesagt hat, spricht eine Predigt ja nicht nur über Gott oder ein Bibeltext, sondern sie zeichnet ein Bild von Gott. Ist er eben nah oder fern oder fordernd oder tröstend? Sagen wir etwas über ihn erklärend? Sagen wir, dass er etwas aushält? Und oft passiert es irgendwie so ganz nebenbei, zwischen den Zeilen, in dem Ton, in dem, was wir vielleicht sagen, in dem, was wir aber auch irgendwie weglassen. Predigen wir einen Gott, der Probleme löst, oder eben einen, der Menschen in ihren Problemen begleitet. Ein Gott, der viele Antworten gibt, oder einen, der eben da bleibt, wenn die Fragen offen bleiben. Deshalb meine Einstiegsfrage an euch beide, Michael und Patrick. Was würden Menschen über Gott glauben, wenn sie ihn nur aus euren Predigten kennen würden? Oder ein bisschen prägnanter, welches Gottesbild predigt ihr eigentlich? Welches wollt ihr vermitteln?
Greif mal diese gefährliche Frage auf und sag relativ spontan und intuitiv, puh, hoffentlich hören die Leute nicht nur meine Predigten. Also ich würde mich tatsächlich ein bisschen davor fürchten, wenn Menschen nur meine Predigten hören würden. Denn, um es ein bisschen selbstkritisch zu sagen, jeder ist, wie er ist und hat etwas erlebt, wie er es erlebt hat und hat eine gewisse Passung oder auch ein Gewordensein dessen, wie man Gott erlebt hat und Gott predigt. Und insofern ist das ein kleines Bild von dem, was der große und endliche Gott ist, aber definitiv nicht alles und nicht absolut gesetzt werden.
Naja, und dann hören die Leute nicht nur deine Predigten, Patrick, sondern auch noch meine, und dann wird es ja schon mal ein bisschen mehr. Aber ich würde mich da genau anschließen. Bei der Frage ist mir durch den Kopf gegangen, eine Idee kann ich auf einen Punkt bringen. Die kann ich beschreiben und dann ist sie fertig und rund und vorbei. Den lebendigen Gott kriege ich nicht in eine Idee gepresst. Und von daher ist schon auch ein Ziel der Predigt zu sagen, wir zeigen euch den Ausschnitt von Gottes unendlichem Wesen, den wir kapiert haben und sagen gleich dabei, es ist ein Ausschnitt. Und das andere ist, dass ich immer wieder in all der Fülle dessen, was man über Gott denken, wissen, sagen, anbeten kann, auf den Punkt kommen möchte, an dem Gott sich unzweideutig gezeigt hat. Das ist in Christus. Das ist im Kreuz und in der Auferstehung. Und von daher ist es immer mein Fixpunkt, auf den ich kommen möchte, bei aller Fülle, ob nun Gott Leid zulässt oder Probleme löst, ob er sich als besonders liebevoll zeigt. Luther sagt, ein Backofen voller Liebe ist, oder ob ich ihn überhaupt nicht mehr verstehe, weil es alles so komisch ist in meinem Leben und in der Welt, dann dreht's mich immer wieder am Ende doch zurück zu dem einen Punkt, wo ich Frieden finde, und das ist bei Christus.
Also der große Auftrag, über etwas zu sprechen, über das wir nicht sprechen können, und gleichzeitig, dass uns offenbar geworden ist, relativ also am klarsten in Jesus Christus und gleichzeitig auch immer wieder nur stückweise offen wird durch die Textauswahl, die gerade da ist, durch das, wie die hörende Gemeinschaft gerade da ist, durch das, was das prophetische Wort gerade auch ist, durch das, wie wir als Prediger und Predigerinnen geworden sind und wie wir auch heute gerade drauf sind, mal besser, mal schlechter. Also das alles wahnsinnig gebrochen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja schon irgendwie klar, dein Jesus Christus.
Herzlichen Dank für diesen sympathischen Aufschlag. Gefällt mir sehr gut. Wir steigen direkt ein in das, was unsere Predigerinnen und Prediger in den letzten Wochen so von Gott an Stückwerk erkannt haben und uns weitergeteilt haben. Und ich bin gespannt, was es da diese Woche zu entdecken gibt.
Wir starten wieder mit einem kurzen Rückblick auf die drei Predigten. Ich fange mal mit der von Kathi an. Sie fragt danach, ob Jesus glücklich war. Gemessen an heutigen Maßstäben wahrscheinlich eher nicht. Er hat keinen Besitz gehabt, kein langes Leben, keine Familie. In ihrer Predigt spricht sie darüber, dass Glück nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern von einer inneren Stimmigkeit. Jesus lebte aus der Zusage, du bist mein geliebter Sohn. Dieser Gott macht das Leben nicht automatisch leicht, aber er gibt Identität und Richtung. Glück entsteht dort, wo ein Mensch aus dieser Beziehung heraus lebt. Kathi zeichnet also ein Bild von einem Gott, der Identität schenkt.
Und du, Michael, erzählst die Geschichte vom Sturm auf dem See und von Jesus als Bild für den Glauben. Sein Gottesbild ist klar. Glaube schützt nicht vor Stürmen. Jesus ist im Boot, aber er schläft. Gott wirkt für die Menschen vielleicht manchmal fast schon abwesend und doch ist er da. Er lässt Klage und Angst und Zweifel zu und greift dann aber irgendwie auch ein, wenn der Sturm so richtig heftig tobt. Also, Gott ist kein Garant dafür, dass immer alles easygoing läuft. Nicht für ein Leben ohne Leid, sondern ein Begleiter durch alle Phasen des Leids. Du, Michael, zeichnest das Bild von Gott, der mit uns im Boot sitzt.
Und die dritte Predigt von Fritz, die setzt bei der Erfahrung von Ungerechtigkeit an. Sein Gottesbild verabschiedet sich von Gedanken, dass gutes Handeln automatisch belohnt wird. Das Leben ist brüchig und ungerecht und oft auch schwer auszuhalten. Und Gott wird hier nicht als schnelle Lösung zum Gelingen des Lebens gepredigt, sondern als Maßstab und Orientierung mitten in der Vergänglichkeit. Wer in Ehrfurcht vor Gott lebt, findet Halt, auch ohne einfache Antworten. Die letzte Gerechtigkeit bleibt eine Hoffnung, die auf Gott verweist, der am Ende Gerechtigkeit schaffen wird. Fritz zeichnet also ein Bild von Gott, der sich nicht an innerweltlichen und menschlichen Maßstäben von Gerechtigkeit hält.
Ich finde drei ziemlich starke Predigten, die alle in sich eine Facette von Gott, glaube ich, zum Spiegeln bringen. Und ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mal auf die Predigt von Kathi fokussieren.
Michael, Kathi stellt ja diese ungewohnte Frage am Anfang. War Jesus eigentlich glücklich? Nach heutigen Maßstäben? Sie sagt, ja, sein Leben war gelungen, weil es stimmig war. Welches Gottesbild hörst du da heraus?
Ich höre heraus, dass sie jedenfalls vorsichtig sein möchte, das Glück, das im Leben von Jesus sich findet, als schlicht Happy Feeling und alles ist easy going zu bezeichnen, sondern sie sucht das Glück bei Jesus, das sie nicht bestreitet, auf einer tieferen Ebene. Und das ist bei ihr dieser Gedanke der Stimmigkeit. Und wenn ich mich ranhängen würde, würde ich auch sagen, ich glaube, dass Jesus, hat übrigens Bonhoeffer auch mal so gesagt, ein zutiefst glücklicher Mensch gewesen ist, in der Bindung an den Vater und in der Aufgabe, die er erfüllt hat, in der Gemeinschaft mit den Sündern und Zöllnern als Fresser und Weinsäufer, ebenso wie mit dieser merkwürdigen Boygroup seiner Jünger. Und von daher, diese Stimmigkeit besteht tatsächlich darin, dass er in dieser Beziehung zu Gott ruhte und aus ihr heraus lebte. Deshalb ist es auch wirklich sein Geheimnis, dass er sich konsequent in das Gebet und in die Zeit mit Gott zurückgezogen hat und daraus Kraft und auch Genügen bekommen hat für sein Leben. Ich würde auch sagen, er war trotz Kreuz und Gethsemane und allem ein glücklicher Mensch.
Aber es ist nicht einfach auch ein bisschen ein leichter Ausweg zu sagen, ja, im Leid, es geht eigentlich nur darum, Kind Gottes zu sein. Leiderfahrungen sind dann nicht so zentral, nicht so wichtig. Man soll sich nur darauf konzentrieren, Kind Gottes zu sein. Was ist dann trotzdem mit dem Leid? Wie kann man damit umgehen?
Ich finde, das ist eine hammerharte Frage und eine vollkommen auch berechtigte. Nur soll ich nicht die Qualität der Frage beurteilen, sondern eine Antwort geben. Ich glaube, dass bei Jesus, also für mich ist die Kerngeschichte Gethsemane und die Verzweiflung, die darin auch deutlich wird, das komplett ausgeleuchtet wird. Er spiritualisiert sein Leid ja gerade eben nicht, aber er bleibt auch in dieser furchtbaren Situation in der Beziehung zu Gott stehen und flieht nicht aus ihr. Und noch am Kreuz ist sein Gebet, auch wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sagt er eben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, hier ist beides hart nebeneinander. Das ist kein Happy Feeling, das ist nicht Glück im oberflächlichen Sinne, Und zugleich ist es bis ins Letzte ein Festgehalten sein und Festhalten an den Beziehungen, die ihn auch vorher getragen haben. Und von daher finde ich, ist es ein Bild von Glück, das eben das auch aushält, das zu diesem Glück eben auch gehört, in diese Tiefen zu gehen und darin gehalten zu sein.
Wenn ich mir das nochmal in Erinnerung rufe, dann hat ja die Katja auch ein Beispiel von einer Kollegin oder einer Freundin, die gerade auch im Leid ist oder irgendwo eine schwere Zeit gerade erlebt und hat diese Glücksfrage ja drauf drüber gelegt und gefragt, wie kann man sich immer wieder verorten in der Berufung, in dem Zuspruch, in diesem performativen Zuspruch, du bist mein Kind, auch im Leid. Also, dass dieser Zuspruch, dieser glückliche Moment der Stimmigkeit ja mehr ist als nur eben Happy Feeling, sondern eine Wiederverankerung in dem, was eigentlich mir von außen gesagt wird, wer ich bin und wie ich dann das alles auch vielleicht ertragen kann.
Und ich muss sagen, das hört sich für mich dann auch nach einer guten und frohen Botschaft an für Menschen, die in Leid sind, weil es eben möglich ist, dann auch ein glückliches Leben zu leben, trotz Leid.
Ja, und ohne diese Haltung, ich muss immer mit einem gewissen Grinsen durchs Leben gehen, sondern das Leid wird hier wirklich nicht relativiert bei Jesus, an keiner einzigen Stelle. Und es ist dieses starke Trotzdem, das ihn trägt.
Jetzt sind wir vielleicht mit der Kathi ihrer Predigt vielleicht ein bisschen, haben wir zu sehr in die Leitdebatte gekippt, weil ihr Ankertext ist ja eigentlich die Berufung Jesu. Also das ist ja ganz am Anfang und nicht am Ende der Geschichte. Also sorry, Kathi, war keine Absicht, die anderen sind schuld.
Sowieso.
Eine Sache im Anschluss daran interessiert mich jetzt aber persönlich trotzdem noch, mit dieser Stimmigkeit, die so als Wichtigstes gesetzt wird, dass man in dieser Identität als Kind Gottes lebt. Wenn es vor allem darum geht, wie ist dann mit diesen ganzen Aufforderungen Jesu umzugehen in der Nachfolge, in der Bergpredigt? Also wie soll sowas gepredigt werden im Hinblick darauf, dass Gott ein Gott ist, der uns Identität gibt?
Das ist ein großer dogmatischer Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich zwischen Indikativ und Imperativ, zwischen dem, was wir sind und sein sollen, zwischen dem, was der Zuspruch ist und zwischen dem, was wir werden sollen. Also ein großes Thema sicherlich mal für eine nächste Folge, denn das macht einen Riesenfass auf, wie wir mit den ganzen Imperativen umgehen und gleichzeitig zum Zuspruch, dass schon alles erledigt ist am Kreuz.
Eine Spur darin ist für mich persönlich gewesen, dass ich wirklich Jahrzehnte Bonhoeffers Nachfolge mit ihrer Strenge und ihrer Härte nur gehört habe und gedacht habe, um Himmels Willen ist das hart. Bis ich so ganz langsam ein Packende gekriegt habe, zu spüren, dass gerade in dem Leben, das er da skizziert, Freude und Erfüllung und Gnade und Glück auf mich warten. Dass das Leben, das Jesus hier vorschlägt und das er seinen Jüngern ans Herz legt und zu dem er sie ruft, jetzt nicht eins ist, wo ich alles Glück verabschiede und nur noch Trockenbrot und bisschen Wasser habe, sondern wo Glück auf mich wartet. Die Seligpreisungen skizzieren das. Er sagt nicht, ihr armen Schweine, ihr müsst jetzt auf so viel verzichten, sondern er sagt, ihr Glückseligen, das seid ihr, weil ihr, und dann geht's los.
Also wir warten auf eure Rückmeldung. Wenn wir mindestens 10 Rückmeldungen zu Imperativ und Indikativ kriegen, dann machen wir mal eine groß angelegte Folge dazu. Und wir switchen jetzt ganz entspannt weiter zur Predigt von Michael. Und Patrick, ich darf dich fragen, Michael arbeitet ja ganz stark mit diesem Bild vom Gott, der mit uns im Boot sitzt, von Jesus, der mit uns im Sturm ist. Welches Gottesbild siehst du da? Was arbeitet Michael daraus? Welchen Ausschnitt? Und wie gefällt es dir?
Also ich finde es ja spannend, dass du mich fragst, wie es mir gefällt. Weil seit wann geht es denn darum, was mir gefällt? Aber das, was ich gehört habe, um es ein bisschen beobachtender zu sagen, ist, Michael arbeitet ja mit dem Begriff des Glaubens und wie der Glaube sich hier in 5 Szenen und Facetten entlang der Geschichte zeigt. Und das, was ich tatsächlich spannend und schön finde, ist, dass er 5 ganz verschiedene Glaubensaspekte, Gottesbilder zeigt. Also er zeigt ein Gottesbild, wo Jesus mal nichts tut. Und dann ist auch ein Gottesbild, wo man im Verborgenen und auch Verlorenen und Unwissenden bleibt. Ja, er zeigt ein Gottesbild und ein Glaubensbild, wo auch etwas gelingt, also wo man sagt, das Gute ist mir entgegengekommen. Und das ist aber nicht, wie Sie sagen, zwangsläufig so, sondern das ist halt in der Situation gut gegangen und wir erinnern uns dran, dass da mal was gut gegangen ist. Zeigt hier ganz schön allegorisch tatsächlich, das ist eine schöne Methode, die Michael, du hier anwendest, nämlich, dass du die Geschichte in 5 Szenen allegorisch auf den Glauben überlegst und 5 Seiten des Glaubens und damit auch 5 Gottesbilder, deswegen gar nicht so einheitlich. Also ich könnte das gar nicht so beschreiben, dass jetzt der Gott, der immer bei uns ist, weil de facto machst du ja in einem großen Teil stark, wo die Jünger sich ein bisschen verlassen fühlen von diesem Gott. Und das ist halt einfach die Geschichte ist halt, wie sie ist. Es ist ein Glückszustand in dem Moment, dass es gut ausgeht. Aber es hätte auch nicht gut ausgehen können. Und also insofern sind das 5 sehr verschiedene Punkte. Und man merkt Michaels Bestreben hier so vielschichtig und umfänglich wie möglich auch das zu beleuchten. Also gut gemacht, Michael.
Ein Glück.
Gefällt.
Das klang für mich nach 2 Minus. Wunderbar. Also wirklich klasse. Vielleicht kann ich einhaken, Michael. Erstens, fühlst du dich verstanden? Und zweitens, wie ging es dir auch mit diesem Gottesbild von diesem Gott, der eben mal nichts tut und der gar nicht so direkt wirkt? Ich finde das immer spannend. Ich finde, das hört man gar nicht so häufig in Predigten. Und meistens kommst du dann auch mit der Konklusion, die auch du am Ende machst, mit dem, dass er am Ende dann doch handelt. Sind wir da manchmal vielleicht auch zu gefällig irgendwie und wollen diesen Gott, der vielleicht einfach mal nichts tut, noch irgendwie nicht unbedingt stehen lassen als Predigerin, Prediger?
Also auf die erste Frage, ich fühle mich total verstanden. Das war genau meine Absicht, weil ich glaube, dass das Realität ist in unserem Glaubenserleben, in der Breite zwischen verschiedenen Menschen, die an verschiedenen Stellen ihrer Glaubensbiografie stehen und in der Länge, insofern wir selber diese Dinge durchmachen. Und es Phasen gibt, in denen wir das Gefühl haben, der pennt ja und ist überhaupt, interessiert sich nicht für mich. Ja, kümmert es dich gar nicht, dass wir untergehen. Die andere Frage nach dem Gottesbild, das glaube ich tatsächlich, dass das nötig ist zu sagen und dass wir ein Gottesbild predigen, das mit dem Leben nicht mithalten kann, wenn wir diese Aspekte des Glaubens nicht benennen, sondern den Eindruck erwecken, glaube an Jesus und alles wird gut. Und du gehst von Sieg zu Sieg und von Gesundheit zu Gesundheit und von Wohlstand zu Wohlstand und von gelingender Ehe zu gelingender Ehe und die Wirklichkeit ist nicht so. Und dass wir im vorletzten Leben und dass diese Welt noch eine gebrochene Welt ist und dass Gott an vielen Stellen ein verborgener Gott ist, das muss gesagt werden. Sonst wird man uns nicht vertrauen können, weil jeder, der es probt, wird merken, mein Leben ist auch nicht so. Oder ich muss mich permanent selbst belügen und in alles, was passiert, mit einem gewissen christlichen Grinsen etwas Gutes hineingeheimnissen. Und das, was mir am Herzen liegt, ist ein Glaube, der dem standhält. Das Leben ist so, jawohl. Aber es ist nicht alles über mein Leben gesagt, wenn ich an die Stunden denke, in denen ich das Gefühl habe, er hat gepennt.
Ja, richtig schön. Vielen Dank. Ja, Patrick, wie geht's dir damit? Hast du vielleicht einen Tipp für alle, die da draußen gelegentlich mal versuchen, den verborgenen Gott vielleicht auch zu predigen? Wie kann ich dieses Gottesbild vielleicht auch rausarbeiten? Gibt's da irgendwie so ein bisschen hands-on? Wie machst du das, wenn du davon sprichst?
Wieder großes Thema, über den verborgenen Gott zu predigen, ist uns ja ein Stück weit auch verborgen, weil dann würden wir das wieder interpretieren, dass das jetzt der Verborgene ist. Also das ist immer ein bisschen gefährliche Sache, aber ich möchte es mal ganz praktisch machen und mich in die Nesseln setzen und fragen, welche Beispiele erzählen wir zum Beispiel in unseren Predigten, wo Gebete nicht erhört wurden oder wo es einfach offen geblieben ist. Und das ertragen werden musste und dass die Sprachlosigkeit einfach auch Raum gewinnt und nicht nur schnell glatt gebügelt wird und die Sprachlosigkeit schnell in dieses, Michael, das ist mit dem christlichen Grinsen, aber mit dieser vielleicht christlichen Selbstgewissheit oder mit diesem Römervers von, den ich ja wahnsinnig gefährlich finde, also den Römervers, der formuliert, dass die an an Gott glauben, denen wird alles zum Guten dienen. Das ist ein wahnsinnig gefährlicher, also gefährlich meine ich wirklich, gefährlicher Vers, weil da, wenn man den zu schnell nicht existenziell formuliert, sondern zu schnell als Botschaft postuliert, dass alles übertüncht, was an Zerbruch und an Sprachlosigkeit da ist. Und dass ein Satz ist, der ein Glaubenssatz ist, natürlich, es ist schon klar, aber genau, der dem nicht Raum geben wird. Also vielleicht ganz praktisch erzählen von Dingen, die offen bleiben, von Gebeten, die nicht erhört wurden. Ich glaube, das sind auch Zeugnisse. Ich glaube, es sind auch tiefe Zeugnisse in einer Gemeinde, wenn man davon berichtet, warum man trotzdem noch da ist, obwohl das Gebet um Heilung der Mutter und der Oma nicht unter Anführungszeichen geklappt hat. Und man aber trotzdem noch hier steht und vielleicht, also so Gott will, irgendwie der Glaube tiefer geworden ist. Und auch das ist kein Given, also das ist kein, wie soll ich sagen, das ist ein Geschenk, wenn man nicht abfällt jeden Morgen vom Glauben. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn du in der Früh aufwachst und noch immer glaubst, war das ein Geschenk und mehr schon nicht. Dass du und in dieser Unverfügbarkeit zu leben und zu sagen, boah, Gott sei Dank, heute kann ich noch immer ein Gebet sprechen und den Mund aufmachen und loben und es ist nichts, was wir erarbeitet haben. Es ist keine Gewissheit, die auf unseren Schultern liegt oder auf denen wir gewiss gehen. Naja, das waren jetzt alles so mehr der Schwall von Entrüstung über die Selbstgewissheit und vielleicht der Versuch, hier Sensibilität in die feinen Nuancen des Unsagbaren auch reinzubringen. Denn das liegt ja auch in Gott. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass in Gott liegt etwas Unsagbares und eine Sprachlosigkeit, eine Verborgenheit, die uns Angst machen sollte und entrüsten sollte im Sinne von, dass wir es nicht erklären können, dass da dass Gott für uns nicht glatt gebügelt ist.
Mega, das finde ich richtig stark. Man merkt, das ist eins deiner Herzensthemen. Also
nö.
Ja, vielen Dank dafür. Du hast zumindest auf jeden Fall ein Herz bei diesem Thema, gewisse Dinge zu betonen.
So kann man stehen lassen. Ja.
Danke. Ja, jetzt wenn wir uns verstanden fühlen, dann würde ich vorschlagen, riskieren wir noch einen kleinen Blick, einen kurzen Blick auf die Predigt von Fritz.
Machen wir. Also die Predigt von Fritz beginnt ja mit Ungerechtigkeit, ganz bewusst, mit dem Ukraine-Krieg, mit der Erfahrung, dass gutes Handeln sich oft nicht auszahlt. Welches Gottesbild hörst du darin, Michael?
Das ist jetzt so ein bisschen die Spur, auf der wir gerade sind. Ich kann es eigentlich sofort aufnehmen. Und da merkt man auch sofort, das ist kein intellektuelles Spiel, weil es einen ja zur Verzweiflung bringen kann, wenn man an die Liebe Gottes glaubt und dann sieht, wie das Leben von Menschen zerstört wird, wie, während wir das aufnehmen, Menschen in der Ukraine frieren und hungern und Angst haben jede Nacht, ob sie am anderen Morgen eigentlich noch in ihrer Wohnung aufwachen werden. Und wer da nicht angesichts der Predigt von der Liebe Gottes ins Nachdenken kommt, der muss schon ein sehr sonniges Gemüt haben. Von daher ist meine erste Antwort, das ist der Realismus der christlichen Predigt, dem nicht auszuweichen. Und zwar in nichts auszuweichen. Weder in die Leugnung, in dem ich da gar nicht von rede, noch in die sanfte Erklärung, in dem ich genau weiß, dass Gott das jetzt zulässt, weil irgendwo jemand Böses getan hat oder weil alles auch irgendwie seinen Sinn hat. Ja, Patrick, alle Dinge müssen doch am Ende zum Guten. Nein, das ist überhaupt nicht gut und ich find's ganz furchtbar und es macht mich fertig. Aber es muss ausgesprochen werden, weil das empfinde nicht als ich als Prediger alleine, sondern das ist das, was Menschen empfinden, die ein bisschen wach durchs Leben gehen. Und es auszuhalten und auch dann nicht zu schnell zu sagen, aber da ist doch noch Jesus, sondern es wirklich mal auszuhalten, um dann zu gucken, ja, gibt es denn irgendeinen Punkt, wo wir Hoffnung haben können? Und ich will im Augenblick auch sagen, ist mein Punkt an der Stelle wirklich Ukraine, Gaza und vieles mehr, Iran, Jesus, bitte komm wieder, mach Ende.
Trotzdem ein ziemlich hartes Gottesbild, also ein Gott, der Ungerechtigkeit sieht und trotzdem nicht eingreift oder noch nicht eingegriffen hat, was wir nie wissen, aber wir sollen ja nicht relativieren. Also wir hängen in dieser Spannung, er greift nicht ein und wir wissen noch nicht, ob er jemals eingreifen wird.
Ja, du hast in der Frage ja schon selber ein bisschen gezögert, weil ich jetzt eben nicht so weit gehen könnte zu sagen, er guckt sich das alles an als Summum ens, als höchstes Sein und ihn betrifft das alles gar nicht. Gott, wie er sich in Christus zeigt, weint sich die Augen aus. Gott, wie er die Welt geschaffen hat, ist nie passiv. Nur ich verstehe es nicht und es dauert mir zu lange und ich würde gern genauer hingucken, aber ich bin nicht der liebe Gott und ich weiß nicht, warum es so läuft. Also es ist hart, da ist deine Frage sicherlich berechtigt, aber gleichzeitig auch verhindert es noch einmal, dass ich von Gott lassen muss, wenn er nicht so ist, wie die sanfte Predigt mir vorgaukelt.
Ich möchte vielleicht hier ergänzen und da geht an Michael, bei dem, was du gesagt hast, das Stück weit noch einmal über das hinaus, was im Buch Prediger geschrieben ist, weil in der Weisheitsliteratur gab es nur diesen Realismus von ich beobachte es und sehe, das klappt ja nicht. Und Gen-Zusammenhänge klappen nicht mehr, es ist alles egal. Und schauen wir, dass wir in der Mitte bleiben und nicht mehr auffallen und irgendwie durchkommen. Und das ist, glaube ich, die Pointe, dass in Christus der Liebesbeweis Gottes deutlich ist und wir sagen, dass die Hoffnung haben und die Verheißung, dass sich, wie Sie sagen, der Himmel weint über das, was geschieht. Und dass da mehr gezeigt wurde als noch, das ist ein bisschen gefährlicher, als in der Weisheitsliteratur vielleicht deutlich wird in dem Gefüge. Also wir sind ja mit Christus ein bisschen weiter hinten in der Bibel als vorne. Und da das ist ja das, was Fritz auch andeutet in seiner Predigt und sagt, da wird einer kommen. Genau. Und das ist ja genau das, wo er das dann durchbricht wieder und sagt, ja, sollen wir jetzt über Stopp drüber fahren oder nicht? Das ist mir ein Stück weit eben ein bisschen schlecht geworden bei seinen Beispielen, wo er da aufruft zu zivilem Ungehorsam und so.
Da habe ich auch ein bisschen geschluckt, muss ich sagen.
Genau, ich kenne ja die Kreuzung hier, wo er wohnt. Also insofern,
das sind wir Pensionäre. Wir können alles sagen, uns kann nichts mehr gefährlich werden. Von daher werden wir ein bisschen frech, das muss man auch mal.
So ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Aber wenn wir jetzt sagen, dass dieser Thunergens-Zusammenhang auf eine Art ausgehebelt ist und nicht immer gilt, kann man dann wirklich sagen, so wie auch, zumindest Fritz in der Predigt ja auch dann mal spitz sagt, sei mal realistisch, du bist gar nichts. Ist es etwas, das entlastet und gut tut?
Unter der Bedingung, die Patrick gerade genannt hat, dass wir mit einer gewissen Sturheit daran festhalten, es kommt einer. Und es bleibt nicht so. Und ich gucke zurück und sehe, es hat schon mal angefangen nach Weihnachten bis Ostern und Himmelfahrt. Und es gibt Zeichen, die sich über die Geschichte seiner Jüngerinnen und Jünger ausbreiten. Und es gibt die Hoffnung, dass es am Ende vollendet wird. Mit diesen Ankern kann ich das aushalten, dass es tatsächlich so ist, wie Fritz das auch in der Predigt beschreibt.
Und ein solcher Realismus, der will ja sich nicht klein machen, sondern der will nur nicht in die Überheblichkeit kippen oder in die Depression. Also das ist das, Michael, was du vorher gesagt hast, zu meinen, jetzt können wir alles erklären, warum es ist, oder zu meinen, ich elender Wurm. Genau, aber das ist eine andere Art von Realismus. Also, genau.
Vielen Dank.
Ja, mega. Wir sind schon wieder hier in der Schlusskurve. Also wir gehen mit großen Schritten auf das Ende der Folge zu. Und ich finde, da war richtig viel dabei. Also es sind ein paar Gottesbilder vielleicht auch mal aufgetaucht, die nicht unbedingt so häufig gepredigt werden. Ich fand es voll spannend. Mir hat es auch gut getan, so ein bisschen eure Hinweise dazwischen auch nochmal neu darüber nachzudenken. Was bedeutet jetzt dieses Glücklichsein in Gott, was Kathi auch an Fragen aufgeworfen habt und was ihr dann nochmal verstärkt habt. Ich hoffe, für euch daheim waren auch einige Gottesbilder dabei. Wir gehen in die Schlusskurve. Sarah, was ist unsere Frage für die Schlusskurve, für das gemeinsame Erkenntnistagebuch?
Also, wenn wir die drei Predigten zusammennehmen, was ist euch heute wichtig geworden in Bezug auf unser Thema? Welches Gottesbild vermitteln wir in unseren Predigten eigentlich?
Ja, wir kommen nicht drum rum. Es geht nicht einfacher. Es ist ein nicht ganz einfaches Gottesbild. Es ist ein Gottesbild, das Spannungen aushält und das realistisch ist und doch am Ende, weil es auf Christus aufgebaut ist, von Hoffnung geprägt ist und von Gnade. Aber diesen Weg dadurch, durch den Realismus und die Tränen und das Leid, den kann man uns nicht ersparen.
Ich glaube, das ist mir auch wichtig geworden. Ich fand die Beziehungskomponente wunderbar, die ihr nochmal rausgearbeitet habt. Auch dieses in der tiefen Verlassenheit, in diesem Leid, was Jesus auch aushält, dass er da eben trotzdem weiterhin mein Gott sagt. Also diese Beziehungsdimension eben ganz bis zum Ende zu denken und auch zu sagen, okay, dieser Gott war wirklich ganz im Leid mit mir und nicht nur so ein bisschen, er hat es eben ausgehalten und dann am Ende war wieder alles gut.
Ich möchte vielleicht einen Punkt ergänzen, den wir jetzt gar nicht in unserem Gespräch so stark beleuchtet haben, aber der mir in der Vorbereitung sehr wichtig wurde, nämlich, dass wir alle als Prediger und Predigerinnen mit einem gewissen Persönlichkeitstyp und einer Persönlichkeitsstruktur auch ein gewisses Gottesbild generieren, bevorzugen und, wie sagen, nach vorne bringen, weil wir sind, wie wir sind. Das war jetzt gar nicht so Thema bei uns, aber das ist nochmal ein wichtiger Einschub, denn wir sind hier nicht im luftleeren theologischen Raum, wir sind hier nicht bibeltreu und texttreu, ja, das auch alles, aber wir sind auch, wer wir sind. Und wir sind eine Persönlichkeit, die entweder Angst hat vor Selbsthingabe oder vor Selbstwerdung. Das sind so ein bisschen diese Riemannschen Kategorien. Und Engemann, der überträgt das ein bisschen auch, diese Persönlichkeitsstrukturen auf Gottesbilder. Also wer das mal nachlesen will in der Homiletik von Engemann. Aber wir sind in einer Art und Weise und deswegen stellen wir automatisch etwas hervor, weil es uns auch so begegnet ist oder weil es unsere Schattenseite oder unsere Sonnenseite ist, wie wir auch Gott erleben oder leben wollen würden. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil das nochmal den Prediger und die Predigerin auch als wichtigen Faktor da einbaut und vielleicht nochmal eine Relativierung bringt und vielleicht nochmal, um den Spannungsbogen ganz zu Beginn zu machen, hoffentlich müssen Menschen nicht nur meine Predigten hören.
Ja, ich habe mir da gleich am Anfang gedacht, also es spricht dann tatsächlich dafür, verschiedene Prediger zu haben in einer Kirche und nicht immer die gleichen Leute zu hören. Ich nehme mir noch ein bisschen anknüpfend das, was Michael und Wolf gesagt haben, auch so ein bisschen eher die schwierigeren Seiten von Gott mit, diesen verborgenen Gott. Ich habe es ehrlich gesagt sehr tröstlich gefunden, auch über diese Seiten jetzt hier zu reden im Podcast, weil ich selber so den Eindruck habe, dass es viel zu kurz kommt in den Predigten, was ich höre. Das ist das Unerklärliche, das, was man aushalten muss, das, wo man keine Antworten hat, nicht weiß, warum Gott das Gebet nicht erhört, so schlimme Dinge zulässt, dass das auch Raum haben darf und dass das genauso ein Zeugnis ist, wenn Menschen das aussprechen und benennen, wenn Prediger das aussprechen und benennen und trotzdem dastehen und Prediger sind und an Gott glauben und mit ihm leben möchten. Das nehme ich mir mit und finde ich wichtig, das auch in die Predigten mehr reinzubringen. Ich glaube, gibt es sicher viele Menschen, die das ja auch ansprechen würde, wenn das mehr Thema wäre. Also danke dafür.
Wunderbar, damit sind wir am Ende. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude und habt einen Inspirationsfunken für euch mitgenommen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei geblieben seid und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bleibt uns gewogen und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas feedbacken wollt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.